Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Heute ist der 31. Januar, das ist der 49. Digitalk. Ich bin Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Bei uns ist heute Hans Wanek von der Fujitsu Siemens. Herr Wanek, herzlich willkommen beim Digitalk. Können Sie kurz erzählen, was Sie bei der Siemens genau machen und wie lange Sie das schon machen?
Mhm. Besten Dank für die Einladung.
Gern geschehen.
Ich bin bei der Fujitsu Siemens Schweiz seit mehr als 15 Jahren.
Okay.
Das ist ein bisschen interessant bei einem Unternehmen, was erst 6 Jahre besteht, aber in einem Vorgängerfirmen bei der Siemens.
Okay.
Ich bin zuständig für das Enterprise-Business in der Schweiz. Das bedeutet, alles, was mit Rechenzentren, Server, Storage-Systemen zu tun hat, und vertrete auch in unserem Board den Technologiepart.
Okay. Zuerst würde ich von dir, Matthias, wissen, haben wir Feedback gehabt zu der letzten Sendung?
Relativ wenig Reaktionen hat es diese Woche gegeben. Der Daniel Schaffner macht uns aber einen Themenvorschlag. Er sagt nämlich, mach doch mal eine Sendung zum Usenet, einem nur wenig bekannten, aber sehr nützlichen Internetdienst. Den gibt es ja schon seit Urzeiten. Das ist fast eine der ältesten Anwendungen vom Internet. Können wir mal etwas darüber machen, ist wirklich nützlich. Wir müssen allerdings dann
auch... Benutzt du?
Ich brauche es viel, also
ich
für Kummerbox, also so für technische Fragen,
okay,
finde ich es eine sehr gute Informationsquelle. Müsste allerdings noch einen geeigneten Gast haben. Und wenn jemand sich da berufen fühlen aus unserem Hörerkreis,
sich gerne melden.
Bitte melden. Wir würden also dann so eine Sendung machen. ...25 Millionen Songs gratis und legal zum Abladen. Das tönt super gut und genau mit dem Angebot hat Qtracks.com Anfangswoche für Furore gesorgt. Man kann so viel Musik holen, wie man will. Es funktioniert wie ein Peer-to-Peer, also wie eine Tauschbörse. Und man kann die Musik auch auf den iPod oder auf einen anderen MP3-Player bringen. Der einzige Haken, es gibt Werbung, zum Beispiel von McDonald's oder eBay. Das tönt doch eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder, Herr Wanek?
Naja, ich glaube, das ist wie ein bisschen im Fernsehen bei den Gratis-Satellitenprogrammen, wo die Werbung in den Filmen geschnitten wird, ob das wirklich gewünscht wird, ist eine Frage. Und findige User werden auch die Möglichkeiten finden, es wieder rauszuschneiden.
Roger Zedi, was haltest du von dieser Idee? Es ist ja dann offenbar doch nicht ganz so toll gewesen, wie es tönt.
Ja, es ist ja komplett implodiert. Also das ist ja ein völliger, es ist einfach eine Lüge gewesen. Die haben so da, wie wenn sie das aufgezogen hätten und haben aber keinen einzigen Vertrag mit irgendeinem Musiklabel gehabt.
Also du würdest auch, wenn die Qtracks das jetzt ein bisschen geschickter gemacht hätten, da nicht dem viel Erfolg zubilligen?
Mal, ich glaube, das wäre sehr wahrscheinlich bei der jüngeren Generation wäre das sicher gut angekommen, doch.
Ich glaube, im Endeffekt geht es ums Geld und auch die Interpreten und alles, die Maschinerie, was dahinter steht, die kann ja nur arbeiten, wenn es Geld verdient oder wenn die Kosten gezahlt werden. Das heißt, ein bisschen Geld sollte dann schon fließen. Ich wäre viel mehr dafür, wenn die Vermarkter dazu übergehen würden, die Songs via sehr, sehr günstige Vermarktungsmöglichkeiten wie ein Internet zur Verfügung stellen und das aber auch dementsprechend im Preis widerspiegeln, weil die gesamten Verteilerketten von den Kostenseiten ja rausgeschnitten werden.
Mhm. Also sprich, es müsste eigentlich günstiger sein als eine CD kaufen und zwar spürbar.
Ja.
Es gibt allerdings ja auch jetzt schon Möglichkeiten, gratis und legal an Musik zu kommen. Ich sage da ein Beispiel, ist ein Stream-Ripper-Programm, wie zum Beispiel DSL Radio Recorder. Mit dem kann man Webradios aufnehmen, bis 10 Sender parallel. Der speichert die Titel schön mit Interpret und Namen, die er aus den Meta-Informationen hat. Man kann den laufen lassen und hat nach 10 Stunden eine riesige Musiksammlung. Warum ist die Musikindustrie, die doch sonst gegen alles und jedes ist, da noch nicht eingeschritten?
Keine Ahnung, vielleicht, weil es einfach für viele Leute dann doch zu aufwendig ist, das zu machen. Also ich mache das zum Beispiel nicht, kommt mir nie in den Sinn.
Ja, ich glaube, du hast recht. Vor allem das Aussortieren ist am Schluss das Mühsame. Man hat am Abend vielleicht 500 Songs und muss dann die raussuchen.
Also 490 genau, musst du wieder löschen oder so, und das ist ja doof.
Also ich glaube, am Schluss läuft es wahrscheinlich doch darauf raus, dass man lieber dafür zahlt.
Ich glaube, Bequemlichkeit ist extrem wichtig. Also hat da im Spiegel Online die grosse Geschichte gehabt, die Woche, von wegen, wo es überall gratis Musik gibt. Und wenn man das ein genauer anschaut, ist ja das eigentlich ein Joke. Also, du bist total darauf angewiesen, dass die Band, die du gerade lässig findest, jetzt auch noch das gratis Angebot hat, zufälligerweise.
Genau.
Dann also, hast du Glück gehabt und sonst hast du halt Pech.
Es ist immer Zufall, ob man dann gratis an das ankommt, was man gerne hören will.
Total lang suchen und. Also, wenn mir jetzt alles zufällig.
Geht mir auch so. Gehen wir zum nächsten Thema. Ist Großbritannien auf dem Weg zum Überwachungsstaat? Die Frage ist diese Woche aufgeworfen worden, weil der Beauftragte für die Überwachung, der Sir Paul Kennedy, hat einen Bericht abgeliefert. Und in dem heisst sie jetzt, dass im Jahr 2006 jeden Tag fast 1000 Anträge zum Ablosen von Telefongesprächen oder zur Überwachung von E-Mails und Brief gestellt worden sind. Überwacht werden nicht nur Terrorverdächtige und potenzielle Schwerverbrecher, sondern eben auch Sozialbetrüger oder Leute, die ihren Abfall illegal in den Wald rausrühren. Was haltet ihr von dieser Einschätzung? Ist die Gefahr vom Überwachungsstaat real oder ist das einfach so eine Überzeichnung der Medien?
Naja, Big Brother is watching you und was das Schlimme ist, das findet ja wirklich statt. Die Gefahr ist da, dass mit Daten sehr, sehr fahrlässig umgegangen wird. Auch, dass diese Daten, die zum Teil ja sehr brisant sind, Kreisen zugänglich gemacht werden, wo es nicht sein sollte. Überwachung bedeutet, dass man den Bürger für nicht mündig hält, im Endeffekt.
Ja, es entsteht natürlich ein grundsätzlicher Generalverdacht gegen alles und jeden. Das ist einfach eine schlechte Grundvoraussetzung für einen eigentlich demokratischen Staat.
Auf der anderen Seite könnte man jetzt Großbritannien Schutz nehmen und sagen, es braucht einen Antrag, das passiert nicht einfach aufs Geratewohl und die Richter können ja die Anträge immer noch ablehnen und sagen, nein, Abfall im Wald draussen rechtfertigt keinen, sondern...
Ja, ich glaube, die Problematik ist, es liegt an einer Entscheidung von einem Richter, das heißt, es wird sehr personifiziert, wer was macht und die generellen Regelungen, wie mit Daten oder wie mit Privatsphäre umgegangen wird, werden ausgehebelt. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch. Ich weiß auch nicht, ob das grundsätzlich mit den Menschenrechten vereinbar ist.
Roger, jetzt sehe ich aber, die Stadt Zürich schickt auch so Sozialinspektoren los seit kurzem. Ist man jetzt sehr erfolgreich gewesen, man hat auch
Fälle. Ja, das zeigt einfach, dass es auch bei uns Kreise gibt, die das sehr gerne hätten, so ein System wie zu England. Da bin ich überzeugt, dass Parteien am rechten Rand das super finden. Oder? Das Problem ist ja immer, die Leute, die das sammeln, was machen die damit? Und wer ist das, was dort sammelt? Man kann sagen, im Moment, okay, das ist demokratisch organisiert und da gibt es Richtlinien und. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass die Sachen immer mehr werden und nicht weniger werden. Mhm. Also alles, was einmal möglich ist, wird ausgeschöpft und niemand, der dort an dem Machthebel ist, wird sagen, nein, ich verzichte jetzt wieder auf das und das und das mache ich jetzt doch nicht mehr oder so. Und da muss man dann schon fragen, was ist der Trade-off zwischen kompletter Überwachung und 2-3 Güselsäcke im Wald?
Ja.
Sind es die wirklich wert, dass wir da alles aufgeben, unsere Privatsphäre?
Gehen wir zum nächsten Thema. Der Vormarsch vom Firefox ist in Stocken geraten, wenn man dann der neuesten Web-Analyse darf. Der Anteil am deutschen Browsermarkt stagniert. Der liegt jetzt von Firefox bei 35-40% und ist in den letzten Monaten nicht mehr gewachsen. Die Schweizer sind explizite Firefox-Muffel. Bei uns ist der Marktanteil nämlich laut einer Studie 25%. In Finnland zum Beispiel braucht gut 45% Firefox. Warum ist der Anteil in der Schweiz so tief? Glaubt die Schweizer nach wie vor, dass einfach was nichts kostet, auch nichts wert ist?
Ich glaube, es hat nichts mit dem zu tun. Es ist einfach der Internet Explorer, wenn man es mit Bewerbprodukt so anschaut, ist überall fertig installiert. Mhm. Man benutzt das in den Unternehmen. Computer sind sehr verbreitet in der Schweiz und das, was man kennt vom Geschäft her, das benutzt man auch daheim.
Aber da das ist ja wahrscheinlich in Finnland auch so.
Ich glaube in Finnland auch, dass mehr Firmen zum Beispiel solche Instrumente benutzen und dadurch der Private mehr aufgefordert ist. Auch sind Skandinavier, was elektronische Medien betrifft, sehr viel weiter als wir. Das hat mit Distanzen, mit der Art und Weise, wie dort gelebt hat, zu tun.
Roger Zedi, was haltest du von diesen Statistiken? Findest du, die sind aussagekräftig?
Ja, ich glaube, also ganz aussagelos sind die sicher nicht. denke auch, die Schweizer sind halt ein bisschen bequem, mhm. offenbar.
Ich habe mal nachgeschaut bei unserer Digitalk-Webseite, bei der Statistik, dort ist der Firefox weit voraus. 30% und Internet Explorer hat 22%. Man muss zu diesen Prozentzahlen allerdings sagen, die sind nicht bereinigt. Da hat es noch jenste, also Feeds, Fetcher und Suchmaschinen drin.
Ja.
Und ein grosser Anteil bei uns sind natürlich die Leute, und die iTunes direkt via iTunes ja. kommen, also den Digitalk abonniert haben.
Ja. Ja, aber das zeigt ja, je mehr die Leute ein bisschen Bescheid wissen, mhm. ich gehe jetzt mal davon, dass die Leute, die uns hören, mindestens ein erhöhtes Interesse haben an diesen Themen und auch ein bisschen besser daraus kommen, dass dort die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du etwas
genau.
anderes einsetzt. Und die meisten Leute können und wissen und wollen gar nicht wissen, wie ich da den Browser wechsle.
Installiert.
Die sind froh, dass wenn sie den PC startet, dass überhaupt irgendwie ins Internet kommt, oder?
Genau. Wir müssen vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch über Safari reden. Schließlich vor einem halben Jahr hat Steve Jobs gross verkündet, der Browser von Mac OS X gäbe es jetzt auch für Windows und der Safari werde den Browsermarkt aufmischen und quasi so...
Mhm. Hat dir das berühmte Slide
gegeben. Genau, Schulter an Schulter mit dem Internet Explorer. Wenn man heute schaut, dann ist der Safari bei 5%. Das bedeutet wahrscheinlich, dass kaum ein Windows-Anwender umgestiegen ist. Überrascht euch das?
Überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, man möchte ein Programm benutzen. Und zum Benutzen muss es funktionieren und muss Standards einhalten.
Das ist so,
Und daran, glaube
diplomatisch
ich, ist gescheitert.
Es ist, glaube ich, auch immer noch Beta. Es ist nie wirklich offiziell eine fertige Version rausgekommen für Windows.
Mhm. Gut.
Und die Beta funktioniert schlicht nicht.
Fairerweise, also genau, muss man auch sagen, den Browsermarkt aufzumischen, dauert auch seine Zeit. Es wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, nach einem halben Jahr da sofort Zahlen zu sehen, aber trotzdem, also ist vielleicht ein bisschen vollmundig gewesen, wenn sie das wirklich wollen, müssten sie da noch mal ein bisschen nachlegen. Aber gut. Reden wir noch über ein anderes Produkt, das auf der Allfahrt ist, nämlich Second Life.
Ah, ja.
Nach dem Hype vom letzten Jahr ist die virtuelle Welt jetzt in der Krise. Firmen ziehen sich zurück und auch sonst herrscht Ernüchterung. Überrascht euch das? Ist das einfach so, dass die Begeisterung irgendwann einmal nachlässt? Ist das jetzt ein bisschen die, die halt nur einmal aus Neugier drin sind, sind jetzt wieder draußen? Oder ist das der Anfang vom Ende von Second Life?
Also ich habe zuerst gar nicht gewusst, was das ist. Ich habe mich da mal ein bisschen
also erkundigt. Also Fujitsu Siemens ist nicht, hat nicht einen
Stand im Second Life. Nicht, wenn ich ehrlich bin, vielleicht haben wir sowas. Da habe ich eine private Meinung dazu. Ich habe mir angeschaut, was das funktioniert. Ich halte es sehr, sehr gefährlich, virtuelle Welten aufzubauen.
Warum?
Weil gerade für Jugendliche die Gefahr besteht, dass sie die Unterscheidung zwischen Virtualität und Realität vielleicht nicht mehr herkriegen. Ich mache jetzt einen Vergleich, den sehr viele Leute vielleicht nicht gern hören, aber speziell, wenn ich mir die Finanzwelt anschaue, leben wir dort auch in einer virtuellen Welt.
Allerdings.
Und was da die letzte Zeit passiert ist, das hat man nachvollziehen können. Das heißt,
ja, ich du bist wäre sicher froh, wenn es nur 4 Milliarden Linden-Dollars verloren hätte.
Genau. Ja, ich sehe es nicht ganz so tragisch. Mich hat eigentlich überrascht, wieso alle auf das See aufgesprungen sind. Es ist dermaßen unattraktiv.
Mhm.
Ich glaube, es ist jetzt einfach so eine Normalisierung von der Zustände. Genau. Es wird sicher eine Kerngruppe haben, die das weiter betreiben wird.
Müssen wir vielleicht auch noch mal über ein anderes Projekt reden? Im Digitalk Nummer 30 hat ja der Chef von Sony Schweiz, der Roger Frey, erzählt, es gibt ein tolles neues Projekt, das viel schöner und viel lässiger ist als Second Life, nämlich PlayStation Home. Jetzt kann man lesen, das kommt dann erst im März 2008, also auch da Begeisterung abgekühlt.
Und das Coole an Second Life ist ja noch, dass man selber alles machen kann.
Mhm.
Also all die Gegenstände, die es dir gibt, hat irgendein User kreiert. Bei Home ist das überhaupt nicht so. Mhm. Dann kannst du einfach deine Figur zusammenstellen und in dieser Welt rumlaufen. Also, ich würde jetzt mal prognostizieren, das gibt den nächsten Superflop, weil wieso es das braucht, weiss ich jetzt gar nicht.
Ja.
Oder?
Es gibt übrigens auch noch jenste andere so Welten. Ich habe mal geschaut, metaplace.com, Twinity, Fraggers.de, Codename, Journey.com, Near, Papermint, Secret City, Tonnen an Tonnen von so virtuellen Welten und trotzdem irgendwie. Ich glaube eben, ich sehe es ein bisschen anders als Sie, Herr Wanek. Man hat immer das Gefühl, wenn man sich das so vorstellt, das sei super toll und super lässig, so eine virtuelle Welt. Das ist quasi unsere Welt plus alle Nachteile, die unsere Welt eben hat, fehlen. Also ich bin quasi omnipotent, ich kann mich überall anbeamen und man stellt sich das super lässig vor. Mhm. Und wenn man mal drin ist, dann merkt man, boah, es sind die gleichen langweiligen Leute
wie Zuschauer. Also ich glaube, eine Verwechslung mit der Realität ist relativ unwahrscheinlich, solange sie so schlecht aussieht.
Ja gut, gehen wir noch schnell zum letzten Thema. Nokia lanciert ein Handy für Blinde und Sehbehinderte. Mit dem kann man Bilder von Plakaten und Tafeln machen, also per Fotokamera. Und das Handy erkennt dann den Text darauf und liest das vor. Mhm. Tolle Idee.
Ich glaube, für... Also ich, gut, das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, irgendwie, wie fotografiert ein Blinder ein Plakat, oder? Aber
ich glaube, das ist die erste
aber Idee. Man soll das auch nicht unterschätzen.
Also das ist auch das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass Leute sagen, es gibt ja nicht nur Blinde, sondern es gibt auch ganz viele verschiedene Sehbehinderungen. Und da gibt es durchaus die, die sehen, dass es ein Plakat ist und auch dass die Kamera richtig darauf zielen können. Und denen hilft das schon. Mein Kritikpunkt, wenn man, das soll ja auf dem Nokia N82 laufen. Ich habe ich habe nicht gewusst, wie das aussieht, aber ein Bildchen gesucht davon und das hat so winzigste Knöpfchen und die sind in mikroskopischer Schrift angeschrieben, oben durch.
Also das heisst, allein zum Handy bedienen brauchst du so ein
genau, also das dunkt mich dann wiederum ein bisschen nicht so ganz ausgereift. Also die Idee selber finde ich gut, aber es dunkt mich jetzt doch nicht so ganz aus einem Guss.
Grundsätzlich finde ich, ist das die seriösere und sinnvollere Anwendung als die ganzen B-Tags und Co., oder?
Ja, naja.
Finde ich.
Es würde in so ein Umfeld vielleicht hier passen, ja. Also,
übrigens, aber... Google hat angekündigt, diese Woche hast du das gesehen, dass sie jetzt einen eigenen B-Tag, also nicht, das heisst nicht B-Tag, aber dass sie auch so einen Tag entwickelt, wo du mit dem Handy kannst fotografieren und dann kommst du auf irgendeine Webseite.
Dann müsste jetzt der Herr Jung von Convision sofort hingehen und sagen... Für so und so viele Millionen könnt ihr unsere B-Tags haben.
Ja, ich befürchte, sie haben schon eine eigene Lösung. Im zweiten Teil von unserem Podcast wollen wir heute ein bisschen über den sogenannten grünen PC reden. Im Moment ist ja Umweltschutz wieder ein grosses Thema. Alles wird grün. In letzter Zeit hat wirklich, ich habe jetzt ein bisschen angeschaut, jeder PC-Hersteller irgendeinen Stromspar- oder giftstoffarmen Aspekt hervorgehoben. Ich habe ein paar Beispiele da mir rausgeschrieben. Zum Beispiel Fujitsu Siemens. Wenn an der CeBIT den sogenannten 0-Watt-Monitor vorstellen. HP hat eine grüne Initiative. IBM hat das Big Green Project, auch für Rechenzentren. Google kauft Ökostrom. Intel hat diese Woche vermeldet, sie seien jetzt der grösste Kunde für Ökostrom überhaupt in den USA. Nokia hat unter anderem in diversen Ländern Recycling-Stations für Handy aufgebaut. Philips möchte bis in 4 Jahren 60% vom Umsatz mit grüner Technologie machen. Und auch Apple ist zum Beispiel stolz darauf gewesen, dass beim neuen MacBook Air im Display kein Quecksilber drin ist und auch kein Arsen im Glas. Das Problem, das ich mit dem Ganzen habe, ist eigentlich, das ist sicher eine schöne Sache. Es bleibt aber immer auf einer sehr abstrakten Ebene und wir wollen heute probieren, mit der Hilfe von Herrn Bonek das Ganze ein bisschen konkreter zu machen. Also meine erste Frage ist halt so gleich, was außer PR und Werbung steckt jetzt da wirklich dahinter?
Erstens einmal ist es wichtig, dass das Thema wirklich hochgebracht wird, weil Elektronikschrott ist nicht unbedingt der günstigste oder der gesündeste Schrott. Und was hier gemacht wird, war teilweise wirklich haarsträubend. Ich sprich an war, weil es gibt Normen inzwischen, die das Gröbste vermeiden. Aber heute sind alle grün. Also es ist unglaublich, was da heute vor sich geht. Wichtig ist auch bei Umweltschutz aus meiner Sicht her, dass man das im Gesamten anschaut. Das heißt, das Environment, das fängt an bei einem Marketing, man glaubt das nicht, weil die sind verantwortlich einmal für eine Produktdefinition oder wo geht der Weg hin. Das geht über Entwicklung, das geht über Fertigungen.
Also Produkte werden vom Marketing lanciert und nicht von den Technikern?
Bei uns heißt das so schön, das sind Entwicklungsabteilungen, die mit Product Marketing zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wir wissen, welche Trends gibt es in einem Jahr, welche gibt es in 1,5, 2 Jahren und auf die wird entwickelt. Mhm. Also Bordentwicklungen, Gehäuseentwicklungen, Environmententwicklungen von Geräten dauern eine gewisse Zeit.
Was heißt Environmententwicklungen?
Environment bedeutet, dass ja auch Kühlung zum Beispiel in einem Gerät, auch in einem PC sehr stark eine Rolle spielen, Netzteile. Und dort geht es dann in die Details, wo man sich sehr wohl sehr stark unterscheiden kann.
Mhm. Aber ist dann nicht so, dass jetzt halt zwei, drei sogenannte grüne Funktionen hervorgehoben werden und hinten dran aber immer noch 200 totale Umweltsünden stecken in jedem Gerät?
Hundertprozentig bei Ihnen. Das ist sicherlich so. Also es ist grün zu grün.
Da können wir vielleicht mal, oder können Sie kurz erzählen, was sind eigentlich die grössten Sorgenkinder von einem PC? Oder wo sind die ungrünsten Aspekte von einem PC?
Also die ungerühmtesten Aspekte von einem PC reduzieren sich eigentlich auf die Elektronik, das heißt die Boards, die Zusatzkarten, wo drinnen steckt, das sind Silikone in den Chips, das sind vor allem Lötverfahren, wo sehr stark zum Beispiel Blei eine Rolle spielt, wo nicht nur der PC selber, sondern auch das Werk eine Rolle spielt, also schmeißt man das ganze Blei in den Fluss, genau, richtig. Ja. Und das zweite sind die Kunststoffe, wo Weichmacher teilweise drinnen sind, aber sehr stark Flammhemmer. Das sind vor allem Bromoxide, also polybromierte Biphenylene heißt das, oder polybromierte Diphenylenether, das wird als Flammschutz verwendet. Und das Zeug ist effektiv hochgiftig, auch dann in der Entsorgung. Und es ist aber die günstigste Art, sowas zu verwenden. Das sind auch die Stoffe, die man teilweise ab und zu in der Zeitung liest, wenn es dann um Kinderspielzeug aus China geht oder sonst irgendwelche Sachen. Jetzt, wie kriegt das ein Endbenutzer oder einer, der in einen Einkaufsmarkt geht und sich einen PC beschaffen will, eigentlich mit, was er da kauft? Es geht darum, dass man die Labels, sprich die Umweltlabels, anschaut. Wer hat einen blauen Engel drauf? Wer hat den Smog drauf? Das ist skandinavische Energie.
Ja, mir ist aufgefallen, es gibt XSO-Stempel und Zertifikate, Energy Star, EPEAT und so weiter, Schwäne und Vögel und Schlag mich tot. Wer kennt die überhaupt? Also, wenn ich so eine Packung anschaue, sind schon 200 Sticker von Microsoft und Intel drauf. Und dann ist vielleicht noch hinten unten dran noch irgend so ein Schwändchen oder so. Schaut das überhaupt jemand an?
Ich hoffe, dass es mehr und mehr angeschaut wird. Die Frage von Ihnen ist absolut richtig. Ich glaube, Umweltschutz ist ein Thema, was ihn jeder selber treiben muss. Und nur wir in der Masse sind stark. Wenn man Hersteller machen lässt, egal in welcher Branche, dann werden die auf Kostenreduzierung gehen und dann wird das Thema vielleicht nicht so ganz genau angeschaut, weil es kostet Geld.
Ist da wenigstens Hersteller- und länderübergreifende Standards oder hat da einfach jeder sein Signet?
Es gibt Hersteller- und länderübergreifende, das sind die, was wir gesagt haben. Also der blaue Schwan ist eines davon. Es ist der Energy Star ist eines davon.
Der, also Energy Star heißt, er braucht wenig Energie.
Genau.
Der blaue Schwan heißt was?
Der blaue Schwan hat Gesamtkomponenten drinnen, das heißt, da wird die Fertigung ein bisschen angeschaut, dort wird das verwendete Material angeschaut. Er ist sehr streng. Ich empfehle jedem Interessierten, auf unsere Homepage zu gehen. Nebst dem, was wir da machen, haben sie auch alle Normen drauf. Und können Sie die anschauen und werden zu den einzelnen Gremien weiter verbunden, weil ich gebe Ihnen recht, die kennt man zu wenig. Es ist schade, man soll sich hier mehr informieren. Ich gebe aber zu bedenken, wenn man über Umwelt spricht, Energie ist ein Bestandteil davon. Hier haben wir Sparpotenzial ohne Ende. Weil hier spreche ich jetzt einmal den meisten ins Gewissen, wer hat denn die Stromspartechnologien, die heutigen Geräte besitzen, aktiviert? Suspend Mode beim PC und so weiter und so fort.
Eine Frage ist aber auch, wer hat jetzt da eigentlich die wichtigste und die treibende Rolle? Also Sie sagen, okay, das Marketing hat das mal angestoßen, die Hersteller setzen das jetzt langsam um und bewerben es auch ein bisschen. Sind die Hersteller, die das mit antreiben? Wären die Kunden, die das, die viel mehr machen könnten? Oder müsste es vielleicht sogar strengere Vorschriften geben?
Im Endeffekt ist es der Konsument aus meiner Sicht. Der Konsument bestimmt, was, ich sage mal, was der Markt wünscht, wie man so schön sagt. Die gesetzlichen Regularien sind wesentlich besser geworden. Also man hat vorletzten Jahr eine sogenannte ROHS-Regelung eingeführt. Das definiert Bestandteile in Komponenten, das heißt Schadstoffgehalte, Schwermetalle etc.
Ja.
Das hat mir irgendwo an die Einführung des Katalysators beim Auto erinnert, also sämtliche Zulieferanten, speziell im asiatischen Bereich, haben gesagt, das können wir nicht und das dauert Monate und und. Nach einer gewissen Übergangszeit hat es heute ein jeder.
Hans behauptet, sie hätte es erfunden, ja.
Wesentlicher Fortschritt. Sie haben auch gesagt, wer treibt es? Ich kann Ihnen sagen, wer es bei uns treibt. Das ist einer unserer Mütter, das ist eine Siemens AG.
Mhm.
Wir haben die Umweltschutzauflagen einer Siemens AG übernommen. Die haben wir relativ streng, aber das ist ein Geschäftszweig bei denen. Also die haben einen Geschäftszweig Umwelttechnik, das bedeutet Fertigungstechnologien, das bedeutet Prozesstechnologien. Und wir sind als Hersteller hier ein sogenanntes, sage ich mal, ein sogenannter Vorzeigekunde. Ich spreche jetzt mal rein Montagetechnik. Wir fertigen ja auch Boards in Europa, in Augsburg. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Wir importieren das Zeug nicht alles aus irgendwoher, sage ich einmal, sprich Fernost, was heute eigentlich der gängige Weg ist. Und hier gibt es Auflagen seitens Deutschland natürlich, wo ganz anders ausschauen als die, wenn ich, ich sage mal, in Korea, China, Taiwan, sonst irgendwo fertige. Aber es gibt auch die eigenen. Und hier geht es vor allem um Bestückungstechnologien, um Lötechnologien. Wie viel Blei habe ich in einem Zinn? Was mache ich mit denen? Wasche ich die Boards mit normalem Wasser, was nachher im Fluss landet? Den Vorteil, was wir speziell haben, ist, dass wir auch sehr enge Beziehungen zu einem Konzern haben, der diese Grundlagentechnologien beherrscht. Also diese Fertigungstechnologien, die im Endeffekt bis runter zur Chip-Herstellung, was wir nicht machen als Fujitsu Siemens, was aber eine Siemens macht, gehen. Und das hilft natürlich. Das kann auch ein bisschen Geld bringen. Also man macht das auch als Eigennutz. Wir haben seit dem Jahr 97 im Werk Augsburg bei einer enormen Steigerung des Ausstoßes, des Stückzahlausstoßes, eine Vermeidung von Energie von 60%, also minus 60%. Wir haben eine Vermeidung von 8600 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. Und das wird durch Technologien, durch moderne Technologien bewerkstelligt. Warum ist das für uns interessant? Es gibt kleine Beispiele. Das sind die Reinigung von Lötmasken in Lötstraßen, wo wir heute komplett abwasserfrei machen. Wir haben einen Wasserkreislauf kreiert. Das spart uns 50.000 Euro im Jahr. Viele Leute sprechen über den sogenannten TCO, Total Cost of Ownership. Was kostet mir das in Summe? Wenn wir ehrlich sind, wird es kaum angeschaut. Wenn man es wirklich anschaut, geben viele Investitionen durchaus Sinn, wenn man sie über einen gewissen Zeitraum anschaut. Und der schöne Nebeneffekt ist, man ist grün. Ich behaupte aber, dass das Grün nicht unbedingt durch das Grün getrieben wird. Das ist ein Nebeneffekt.
Also das heißt aber schlussendlich, die Marktwirtschaft richtet es. Sehen Sie das so?
Die Marktwirtschaft richtet es. Es braucht Regulatoren. Also es braucht wirklich einen Schritt, um die schwarzen Schafe auszusondern. Das ist ein Must, sage ich mal. Das ist in der EU gegeben. Also da haben wir, ich sage mal, in Europa ein bisschen die schöne heile Welt, wenn ich andere Regionen anschaue. Und dann braucht es wirklich die Marktwirtschaft. Das heißt, jeder Einzelne von uns, der ein Gerät kauft, aber auch die mittleren Großfirmen, die eigentlich heute aus meiner Sicht das Thema auch ein bisschen zu wenig noch anschauen. Also wir sehen bei Ausschreibungen den Umweltschutz nicht unbedingt im Vordergrund stehen.
Aber gerade zum Beispiel beim Energiesparthema kann man sagen, das ist eins zu eins auch ein Geldsparthema. Dort müsste es eigentlich gut funktionieren, oder?
Sollte es, ja. Also es ist aufgebracht worden. Man kümmert sich jetzt schon langsam darum, was es bedeutet. Was wir feststellen, wird das Thema vor allem aber durch Rechenzentren getrieben, die ein anderes Problem haben. Das ist nicht unbedingt das Kostenproblem. Das ist, dass die Energie gar nicht mehr in die Rechenzentren reinkriegen, die sie benötigen würden. Das bedeutet, die müssen effektiv Energie sparen, sonst können sie nichts mehr reinstellen. Das Kostendenken ist leider Gottes hier auch noch zu wenig verankert. Und hier ist Kostensenkung, ist 1:1 Umweltschutz. Weil wenn ein Gerät 25% weniger Energie braucht, und ich rede da von Rechenzentren, wo ein paar hundert Server rumstehen, ich würde mal sagen, in Summe kann man da ein paar Kraftwerke eliminieren.
Können wir vielleicht nochmal zurück mit zu den PCs. Sehen Sie gewisse technologische Entwicklungen, die jetzt sowieso kommen, die uns mehr als Nebeneffekt ein grünerer PC bescheren?
Es gibt Trends, die wirklich sich sehr positiv entwickeln. Das eine ist, dass die Prozessorhersteller erkannt haben, dass die Taktfrequenzorgien, die irgendwo ja die Prozessoren zu Heizgeräten gemacht haben, die sind vorbei. Das bedeutet, man arbeitet hier mit Multicore-Technologien, man parallelisiert die Rechenleistung und das führt dazu, dass die Prozessoren enorm von der Leistung runterkommen. Das Ratio Leistung Abwärme und Abwärme ist Energieverschwendung 1 zu 1, das entwickelt sich sehr, sehr positiv. Von der Fertigungstechnologie her ist man sehr, sehr weitgehend ausgereizt, was immer weiterkommt, das ist eine Minimierung der Komponenten. Das heißt, die weitere Miniaturisierung führt zu weniger Komponenten, führt zu weniger Vorgängen in der Fertigung und dadurch auch zu weniger Abfall. Wo nichts ist, kann nichts passieren. Das ist die Grund, sage ich einmal, Voraussetzung. Was beim PC sicherlich auch sehr, sehr positiv ist, ist die Bildschirmentwicklung. Weg von den Röhrenmonitoren zu den ersten TFTs. Die TFT gehen weiter. Hintergrundbeleuchtungen werden heute anders realisiert als früher. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel weniger Energie. Sie haben den 0-Watt-Monitor angeschnitten. Das ist ein Monitor, wo wir im Ruhezustand wirklich auf annähernd 0 Watt runterbringen. Das bedeutet, man muss den nicht mehr unbedingt ausschalten, was die wenigsten auch tun, wenn der PC eingeschalten ist, wenn man ehrlich ist, sondern wenn sich der wegschaltet, braucht er wirklich faktisch keine Energie mehr.
Wäre auch eine Technologie, die man zum Beispiel in die Stube bringen müsste, zu den Fernsehen, also was Fernsehen in allen Stuben an Standby an Energie brauchen, das ist gigantisch. Und da.
Ja. Und gerade die neuen Plasmas und so sind noch schlimmer als die alten Röhren. Wie sieht es aus bei Batterietechnologie? Also Akkus sind ja immer so ein nicht wirklich ein grünes Thema.
Das ist ein ganz schlimmes Thema. Hier muss ich sagen, spielt auch die Rolle der Verfügbarkeit eine wesentliche. Und Verfügbarkeit meine ich Lieferfähigkeit. Wir haben Vorschriften, interne Guidelines, die sind übrigens auch auf der Webseite einsehbar und die machen wir öffentlich. Wir machen keine Dritteindeckung bei Materialknappheit. Das bedeutet, für uns ist in Stein gemeißelt, dass man hier wirklich die besten Akkus, was Punkt Umweltschutz angeht, was aber auch das Thema, sage ich mal, Risiken angeht, verwenden, führt allerdings dazu, dass ab und zu Verfügbarkeitsprobleme auftauchen. Auch hier Normierungen, internationale Gremien, der Swan ist ein Thema, auf das ich schauen kann, achten Sie auf die Umweltlabels. Das wird behandelt da drinnen. Es gibt auch beim WWF Seiten, wo diese Themen behandeln. Und was interessant ist, der WWF hat eine Ausschreibung gemacht, wo er für sich selber Geräte gebaut hat oder PCs. Und dort war der Umweltschutz im Vordergrund, was nicht so wahnsinnig erstaunt, sage ich einmal, bei einem Unternehmen wie einem WWF.
Ja.
Und das war ziemlich heftig.
Da nehme ich an, ist dann Fujitsu Siemens zum Handkuss kommen.
Es gibt einen Bericht über uns dort, richtig. Ich möchte nicht zu viel schön färben, aber wir haben im Endeffekt keinen Mitbewerb gehabt. Weil wir waren die Einzigen, die die Vorgaben erfüllt haben. Das vermarkten wir sehr, sehr stark, weil wir finden, das ist ein ganz ein wichtiger Beitrag, den jeder leisten kann, ohne dass es Geld kostet. Das ist wichtig.
Also, aber ist das so? Jetzt doch ganz konkret. Wenn ich in den Laden hinlaufe, wo einen neuen Computer kaufe, wie viel mehr muss ich bereit sein, in Prozent auszugeben, wenn der Computer soll grün sein soll? Weder wenn mir das völlig egal ist. Wie viel kostet ein Gerät mit so einem blauen Schwan drauf mehr, weder eins, wo halt nichts zertifiziert ist?
Der Markt, speziell im Consumer-Bereich, wenn Sie die Läden anschauen, der reguliert sich sehr, sehr stark über Stückzahlen und verzählbar. Das heißt, es kann sein, dass Sie da gar nicht mehr ausgeben müssen. Es gibt immer Aktionen von Herstellern, sage ich mal, wo wir natürlich dazugehören. Es ist nicht teuer, das anzuschauen. Ich würde mal sagen, es bewegt sich im Bereich weit unter 100 Franken. Das kann sein, dass das gar nichts kostet. Wo ich abrate, weil das ist nicht mehr nachzuvollziehen, wenn man sich das Zeug selber zusammenschraubt, beziehungsweise zusammenschrauben lässt, weil da kommen wirklich alle Komponenten direkt aus Asien, sind nicht abgestimmt aufeinander. Es gibt heute die Hypes von irgendwelchen super über drüber Gehäusen, wenn da allein schon das Netzteil und die riesen Lüfter, die da drinnen sind, sage ich mal 100, 200 Watt vernichten, an Energie, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg.
Aber zeigt nicht gerade das Beispiel eigentlich wieder, dass vielleicht der Markt nicht wirklich der Faktor ist, der das Ganze kann richten, oder?
Es braucht aus meiner Sicht beides. Sie haben absolut recht. Es braucht die gesetzliche Komponente, die eben die wirklich, ich sage mal, das gröbste Gift entfernen, so wie RHS eine ist. Mhm. Es braucht an gewissen Kunden sich der Nehmerchart. Es wird aber immer noch die Leute geben, die billig kaufen. Und da ist die Frage, wie weit kann man als Hersteller auch mitgehen mit solchen Tendenzen?
Aber es gibt doch ein fundamentales Prinzip, das am Umweltschutz zuwiderläuft, nämlich das Prinzip, dass immer alles schneller muss gehen, besser soll werden. Und jedes Unternehmen, auch Fujitsu Siemens, natürlich ein Interesse, möglichst viel Geräte zu verkaufen. Und das widerspricht ja am Umweltschutz, weil man könnte so einen Rechner gut 10 Jahre brauchen. Man braucht ihn aber vielleicht 3, 4, 5 Jahre, weil spätestens dann läuft einfach das neue Zeug nicht mehr drauf.
Ja, wir kriegen da massive Schützenhilfe von der Softwareindustrie. Mhm. Nein, da haben Sie absolut recht. Die Zyklen, die sind heute, ich sage mal speziell im Homebereich, vielleicht 3 Jahre, wenn es hochkommt. Mhm. Bei, ich sage mal, Freaks geht die Richtung 1 Jahr. Die Geräte bleiben aber länger im Betrieb, wenn man es vernünftig macht. Also ich rate dazu an, dass man die in diversen Tauschverkaufsbörsen, was es doch auch immer gibt, dass man die weiterverwendet. Mhm. Es sind verschiedenste Leute wirklich glücklich, wenn sie für ihre Kinder zum Lernen oder sonst irgendwas einmal ein bisschen ein älteres Gerät kriegt. In der Schweiz sind wir in einer sehr komfortablen Rolle, dass wir haben ein Instrumentarium, wo die Geräte zurücknimmt und wo dafür sorgt, dass die auch richtig entsorgt wird. Das ist nicht in allen Ländern so. Und das haben wir beim letzten Teil eigentlich des Umweltschutzes. Das ist, was tut man, wenn man das Zeug nicht mehr braucht. Und das ist ja sehr wesentlich. Weil das Schlimmste ist, wenn es irgendwo auf einer Deponie landet, weil das Zeug ist Gift. Das ist so. Auch hier wieder, seriöse Hersteller haben Rücknahmeangebote oder nehmen die Geräte zurück. Wir machen sogenannte Trade-ins, das heißt auch, wenn bei Firmenkunden größere Stückzahlen von PCs, dass man die, ich sage mal, für sicher nicht viel Geld, für ein bisschen was rauskauft. Der Kunde ist meistens froh darüber, dass er es nicht entsorgen muss oder logistikmäßig entsorgen muss. Und hier schließt sich wieder der Kreis, was ich vorher angesprochen habe, zur Entwicklung. Nämlich, da geht es darum, wie sind die Geräte nach einzelnen Werkstoffen trennbar? Sind die Kunststoffe sauber gekennzeichnet? Kann man sie einfach auseinandernehmen? Und das steckt dort schon drinnen. Da legen wir sehr viel, sage ich einmal, Know-how in die Fertigung schon rein. Elektronik ist Rohstoff. Das heißt, geschredderte Platinen, geschredderte Elektronik wird wiederverwendet. Und da holt man einen Großteil dieser Edelmetalle wieder raus. Das passiert bei uns in der EO in Paderborn, in der Schweiz zum Teil vom Consumer-Bereich mit der Swica zusammen. Ja. Da passiert sogar in der Schweiz. Also in der Schweiz sind Spezialfirmen ansässig, die sich um Elektronikschrott kümmern und diesen entsorgen.
Man liest ja immer wieder von denen unsäglichen Zuständen im Fernen Osten oder in Afrika, wo die Sachen von Hand von irgendwelchen Leuten auseinandergenommen werden. Da könnt ihr das halt für die Hand ins Feuer legen, das passiert bei euch nicht.
Absolut richtig. Also das muss ich sagen, ist was mich, das hat jetzt weniger mit der Firma zu tun, was mich persönlich auch sehr, sehr schockiert, dass wir auch unsere Probleme exportieren, sage ich mal. Mhm. Das nutzt nichts. Wenn ich über Umweltschutz rede, dann ist das ein globales Thema. Wenn ich über Schadstoffausstoß rede, ist das ein globales Thema. Und für mich was ganz, ganz Wichtiges. Auch unser Kodex, wie wir Werke betreiben, wäre dasselbe, wenn das Werk jetzt in China steht. Das heißt, allein aus diesem Grunde hätten wir nicht diese Vorteile, weil wir müssten das Werk gleich betreiben, wie es in Augsburg steht.
Wenn Sie das Gesamte jetzt anschauen, was Siemens da alles so Entwicklung und spezielle Produktionsverfahren und, Standort Europa statt Standort China und so weiter, unterm Strich bringt euch das einen Marktvorteil? Also PC-Marktanteil ist ja jetzt bei euch nicht der höchste oder so?
Es ist nicht der höchste, es ist auch nicht der niedrigste. Es ist immer eine Frage, was man will, auch im Endeffekt, sage ich. Oder? Wir sind nicht unzufrieden, es kann immer besser gehen, aber wir haben einen soliden Teil im europäischen Markt. Und wenn man den anschaut, ist der Teil durchaus ansehnlich. wir wollen da drinnen weiter wachsen, aber wir wollen nicht über alle Gewalt Nummer 1 werden. Oder diese modernen Geschichten, sage ich einmal, wo ja jeder behauptet, weil das hat auch Negativseiten mit sich.
Also gerade das extremes Wachstum ist dann natürlich auch schwer zu vereinbaren mit diesen strengen Umwelt.
Kann sein. Okay. Sie haben China angesprochen oder Asien speziell als Fertigungsmarkt und diese Überlegungen sind bei uns natürlich auch da. Auch wir haben Kaufleute oder Controller, sage ich einmal, die rechnen und das müssen sie auch. Wir haben bei Boards zum Beispiel oder bei Geräten festgestellt, der Unterschied speziell in einem Hochpreisland wie Deutschland zu fertigen, zu den asiatischen Ländern, ist teilweise nicht einmal so hoch. Wir können diese Fertigungsvorteile nicht ausschöpfen aufgrund unserer Ethik-Rules. Mhm. Und Sie dürfen nicht vergessen, das Zeug muss auch transportiert werden. Das bedeutet, es ist im besten Fall auf ein Schiff, im schlechtesten Fall am Flieger, je nachdem, wie dringend man das Zeug braucht. Und auch Transport gehört unter Umweltschutz. In Summe für uns macht das für uns ein paar Euro aus, wo wir an den Kosten vielleicht drüber liegen. Das sollte uns aber der Standard Europa auch wert sein. Vor allem an alle, die hier leben und auch die Schweiz ist in Europa. Mhm. Ich glaube, jeder hat auch in 15 Jahren noch gerne einen Arbeitsplatz und da müssen wir auch ein bisschen was
das
für machen.
Das wäre doch eigentlich nett, ja.
Also das haben sie Nokia gesehen, das ist ein bisschen anders zum Beispiel.
Ja, die das lieben jetzt Europa.
Ja,
genau in der Samsung.
Sie bleiben
zu Europa. Vielleicht zum Schluss, um noch ein bisschen konkreter werden, können wir schneller zusammenfassen, was wären jetzt konkrete Tipps, die Sie jemandem würden geben. Was kann ich heute machen, damit mein PC, den ich heute habe, der noch kein grüner PC ist, ein bisschen grüner wird?
Jawohl, also für die bestehenden Geräte schauen Sie ins BIOS rein, wenn Sie sich das nicht zutrauen. BIOS ist das, was ganz am Anfang gestartet wird bei einem PC. Wenn Ihnen das gar nichts sagt, fragen Sie irgendwen im Bekanntschaftskreis, dem das was
Schreiben
sagt.
Sie den Kunden,
ich kann das
oder,
ja nicht
lehren. Genau. Dort kann man Energiesparfunktionen für Geräte einstellen. Und praktisch jeder PC, egal woher der kommt, hat die. Aktivieren Sie die, stellen Sie ein, dass die Festplatten sich nach 15, 20 Minuten abschalten, stellen Sie ein, dass das Gerät in einen Suspend-Mode gefahren wird und dass es abgeschalten wird nach einer gewissen Zeit.
Also da Windows Vista ein Sündenfall, wenn man den Knopf vorne am Computer drückt, geht er in Standby-Modus und wird nicht abgefahren. Also das halte ich völlig für unsinnig. Kann man aber auch erklären, wenn man das umschalten kann, dass der wirklich ausgeschaltet wird.
Was muss ich konkret das nächste Mal machen, wenn ich einen Computer kaufe?
Wenn Sie einen Computer beschaffen, achten Sie auf die Labels. Swan, norwegische Regeln sind im Moment die strengsten. Die deutschen sind sehr, sehr gut auch. Das sind Gremien, Sie brauchen da keine Angst haben. Das sind nicht irgendwo bezahlte Gremien, wo irgendwelche Hersteller sich da was erkaufen können. Das sind Unabhängige, die prüfen sehr, sehr streng.
Also die kommen zu Ihnen, schauen in der Fabrik auch.
Die kriegen von uns Tests und die werden kontrolliert. Das heißt, die haben eine Auflage an Tests, was die Geräte machen, aber auch ein Material, was verwendet wird.
Mhm. Aber also gibt es jetzt mal abgesehen von den Labels, könnte man zum Beispiel sagen, ein Tipp wäre, kauf nur so viel Leistung, wie du wirklich brauchst.
Jetzt haben wir eine sehr, sehr subjektive Geschichte da erwischt. Absolut. Also, aber die Frage ist, was ist das Richtige? Mhm. Und ich glaube, da ist man auch, was Energiesparen betrifft, bei Standardgeräten nicht so weit auseinander.
Ich kann mir etwas sagen, Laptop versus Desktop. Laptop hat einen Akku halt.
Von Umweltschutz ist es sicherlich der Desktop. Weil der Laptop hat einen Akku. Der Laptop ist sehr viel komplexer zum Fertigen. Das heißt, braucht in der Fertigung mehr Energie und braucht mehr Teile, weil man miniaturisiert wird. Beim Bildschirm könnte man jetzt sagen, der braucht ein bisschen weniger Strom, aber heute sind auch die Laptop-Akkus schon in einer Größe, dass das ja kein Laptop nicht wieder ist. Also wenn ich mir die neuesten Geräte anschaue, dann sind das fast schon tragbare Fernseher. Also es ist sicherlich der Desktop von der Fertigung her, es sind weniger, es sind einfachere Komponenten, ist das bessere Teil. Aber ich glaube, Laptop oder Notebook aus Umweltschutzgründen würde ich es nicht unbedingt anschauen. Weil man kann es recyclieren, man sollte einen Akku nicht in den Mülleimer werfen, ich glaube, das ist bekannt. Wichtiger ist, dass man wirklich schaut, unterstützen oder erfüllen die Geräte die Fertigungsnormen, die modernen, unterstützen die Geräte die verwendeten Materialien. Da kann man sehr viel machen.
Gibt es Orte, wo ich Beratung wäre, ja da sicher auch wichtig, abgesehen von was auf der Schachtel steht. Würde Sie sagen, es würde sich vielleicht lohnen, in ein Spezialgeschäft zu gehen, statt in einen super billig Riesenkette.
Für einen Home-Anwender, ich glaube es nicht. Auch die Ketten haben Leute, wo die Verkäufer sich sehr engagieren, wo sich die auch privat sehr gut weiter ausbilden. Wenn wer wirklich Information will, bitte wirklich zu den Gruppen gehen, die sich mit Green beschäftigen, und damit meine ich Umweltschutzgruppen, beziehungsweise bei den seriösen Herstellern, die haben alle einen Teil Umweltschutz auf dem Web liegen.
Okay, und am Schluss, wie gesagt, den PC entweder jemandem weitergeben oder an eine Stelle zurückbringen, wo man gekauft hat. In der Schweiz kann man eigentlich überall, wo man einen PC kauft, kann man den PC auch zurückbringen.
Richtig, in der Schweiz kann man das überall zurückbringen, wo man, nicht nur wo man ihn gekauft hat, sondern bei Läden, die solche Waren verkaufen. Genau.
Ja, Herr Wonig, vielen Dank für die Einblick. Das wird das Thema sein, das uns noch länger wird beschäftigen.
Ich hoffe, dass es nicht nur ein kurzer Furz war.
Ja,
ich
auch.
Und merci, dass Sie gekommen sind. Es ist nämlich, das kann man vielleicht am Schluss auch noch sagen, es ist nicht ganz einfach gewesen, da überhaupt einen Gesprächspartner zu finden, weil, obwohl alle mit dem schaurig viel PR machen, haben wir relativ lange gesucht, bis jemand vorbeikommt, der uns wirklich auch etwas erzählen kann. Von dem her,
herzlichen Dank. Ein
Special Thanks an Sie. Also, das wäre der 49. Digitalk schon gewesen. Wie immer könnt ihr uns eure Fragen, Feedback, Vorschläge auf leben@tagesanzeiger.ch als E-Mail schicken. Nächste Woche sind wir ausser Haus, nämlich in einem Datencenter. Genau. Da können wir dann gerade mal schauen, wie die das mit der Energie so genau machen. Ja. Wir sind zu Besuch bei der Aspectra. Das ist eigentlich eine Firma, die man nicht so wahnsinnig kennt. Die beheimatet aber einen Haufen bekannte Webseiten wie zum Beispiel homegate.ch, starticker.ch oder unter anderem tamedia.ch. Ja, da werden wir nächste Woche sicher einiges mehr hören. Mhm. Bis dahin wünsche ich mal allen eine gute Zeit. Verbrutzelt nicht zu viel Strom und eine gute Woche.
Tschüss zusammen.
Ciao. Guten Tag.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Das wäre in dem Fall der 48. Digitalk gewesen. Feedback, Vorschläge, Fragen und...
Das wäre, glaube ich, der 49. Digitalk.
Oh, jetzt ist gut, ja. Ja, stimmt. Oben habe ich geschrieben 49. Also nochmal.